Der letzte Teil von Ich will ja glauben, aber unsere Predigtserie für Zweifler. Und das ist irgendwie nicht so ein Etikett, wo wir sagen, du böser Zweifler oder so, sondern eigentlich ist es ein Eingeständnis, ein Bekenntnis, dass wir sagen, hey, wir sind alle Zweifler. Wir haben alle Fragen. Wir haben alle Dinge, die uns beunruhigen, die uns verunsichern, die uns unklar sind. Und mit diesen Fragen wollen wir uns beschäftigen. Wir wollen uns Antworten geben lassen von Gott her. Wie sieht Gott eigentlich Dinge? Warum hat Gott manche Dinge so gemacht? Wie können wir manche Dinge deuten, die wir so sehen und beobachten in dieser Welt? Darum geht's. Und ich finde das eine absolut geniale Predigtserie. Das brauchen wir unbedingt mindestens einmal im Jahr. Und ich freue mich. Ich will ja glauben, aber Kirche brauche ich nicht. Ist doch eine gute Frage. Wer braucht eine Institution, die 2000 Jahre alt ist? Ich meine, die andere Frage wäre, warum gibt es die überhaupt noch nach 2000 Jahren? Das ist ja auch eine spannende Frage. Aber wer braucht sowas? Okay? Ich meine, wer braucht Kirchtürme? Wer braucht Glocken? Da sagen wir, das sieht einfach schön aus, das klingt auch gut, das ist Kultur und so weiter. Aber das, was da drin passiert, wer braucht das? Und da möchte ich direkt am Anfang mal einen Bibeltext mit euch lesen. Hebräer 10, Vers 25. Aber dann werde ich was ganz anderes damit machen, als du jetzt vielleicht gerade denkst. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, eurer Kirche, wie es sich einige angewöhnt haben. Interessant, das ist kein neues, modernes, postmodernes Phänomen. Kirchenflucht, die Kirchen sind leer, alle treten aus und so weiter. Das gab es damals schon, okay? Ermahnt euch gegenseitig, dabei zu bleiben. Also, könnt ihr vielleicht später machen, das machen wir jetzt nicht während der Predigt. Ihr seht ja, jetzt interessante Begründung, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Okay? Eigentlich habe ich so gedacht, das ist die perfekte Beschreibung unserer Gesellschaft. Okay? Nur eins, es gibt da ein paar religiöse, verrückte Seltenheitslinge, ja, also die sind wirklich strange, davon gibt es auch nicht so viele, die sind ein bisschen bekloppt, die sagen, Kirche ist im Grunde unverpassbar, wenn du nicht hingehst, verpasst du was. Und ich sag dir, es ist einfach der Hammer, dabei zu sein, Kirche ist der Kracher, Baby. Oder alle Leute, die auf der anderen Seite stehen und die hören das und die sehen, dass manche Leute so umgehen und dass die voller Freude sonntagmorgens viel zu früh in die Kirche rennen, hey, die sagen sich, was ist los mit denen? Wer hat denen ein paar Schrauben da gelockert, oder? Man müsste ein paar Schläge hinten drauf und vielleicht kommen die wieder irgendwie zurecht. Was ist los mit denen? Ja, und dann gibt es eben auf der anderen Seite ganz viele hart genervte, moderne Menschen, die zeigen denen den Vogel und sagen, ihr seid völlig bescheuert. Ja? Wenn sie nett sind, sagen sie das nicht so direkt, aber sie denken es manchmal. Ihr seid Ballerballer, die sagen sich, hey, Kirche und Gottesdienst, das ist zum Abgewöhnen. Das sollte in der Apotheke verschreibungspflichtig da nur vorliegen als Brechmittel. Ja, das braucht keiner. Wenn ich mal wieder kotzen will, dann gehe ich in den Gottesdienst und in die Kirche. Dann beschäftige ich mich mit dem Glauben und so weiter. Und dann gibt es Leute, die sind richtig aggressiv gegenüber Kirche und so weiter. Da habe ich neulich erst so ein krasses Lied gehört, was ich hier nicht wiederholen werde. Hey, sagen, ey, zur Kirche, das ist für mich Brechmittel, da gehe ich nur hin, wenn ich irgendwas im Magen habe, was ich anders nicht rausbekomme. Aber auch nur, wenn mein Arzt es mir verschreibt. Ansonsten will ich nichts von euch wissen, Freunde. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, ja, die erhebt mehr so den Zeigefinger gegen die Kirche und sagt, ist ja wieder klar, oder? Ermahnt euch gegenseitig. Ja, das haben wir ja schon immer gesagt. Ich weiß genau, warum es Kirche schon 2000 Jahre gibt, warum das schon 2000 Jahre überlebt, dieser Saftladen, ja? Weil die nur mit Druck arbeiten und mit schlechtem Gewissen, wenn du nicht zum Gottesdienst gehst und ich meine, du musst dabei bleiben, ja genau, das zeigt ja eigentlich schon, dass ihr nichts zu bieten habt. Ja, wenn man Leute dazu auffordern muss, dorthin zu gehen, dann zeigt es ja, dass es eigentlich uncool ist, dass es eigentlich lächerlich ist, dass es keiner braucht, Freunde. Keiner muss dem Roman sagen, geh ins Fitnessstudio, ja, oder geh jagen oder sowas oder geh angeln, das will der, ja. Und sagt, aber wie ist das mit Kirche? Muss dabei bleiben. Ja, warum? Macht es keinen Spaß oder was? Ist das euer Eingeständnis? Ja, und dann seid ihr gleich wieder apokalyptisch drauf. Hey, die Apokalypse, die kommt, der Tag des Herrn. Und wenn du dann nicht Teil der Kirche bist und so weiter, dann gehst du verloren, kommst in die Hölle. Ja, das ist, was ihr Christen macht. Ihr droht. Und das ist der einzige Grund, warum es Kirche heute noch gibt, weil ihr Leuten Angst gemacht habt. Und aus Angst gehen sie jetzt dahin. Okay, ich habe jetzt bewusst mal sehr modernes Denken in diesen Bibeltext reingelesen und ich habe ehrlich gesagt den Zusammenhang völlig ignoriert. Ja? Etwas, wo ich euch hiermit sagen möchte, das dürft ihr nicht machen. Okay, das darf ich jetzt nur machen, weil ich weiß, was im Zusammenhang steht und weil ich mir dachte, das ist so ein bisschen eigentlich das, was unsere Gesellschaft beschreibt. Interessanterweise war gerade diese letzte Aussage, der Tag des Herrn ist nahe, die war nicht als Drohung gemeint, sondern die war als Trost gemeint. Die sagt, hey, Jesus kommt bald wieder, euer Leiden, denn diese Kirche wurde scheinbar auch verfolgt und so weiter. Das hat irgendwann ein Ende. Es hat ein Ende. Jesus kommt zurück. Ihr dürft euch darauf verlassen. Ihr dürft wissen, auch wenn ihr irgendwann nicht mehr hier seid, wenn ihr sterbt, dann ist Gott da und ihr werdet dann einfach Ruhe und ihr werdet Frieden haben. Also es war gar nicht so eine Aussage im Sinne von Drohen. Okay, aber ich fand es absolut bezeichnend für die Dinge, die so in unserer Gesellschaft da sind. Und immerhin, was wir diesem Bibeltext wirklich entnehmen können, ist das, dass schon damals es nicht selbstverständlich war, dass man zur Kirche auch gegangen ist. Ja? Selbst da, wo Leute eigentlich die Kirche waren, denn wir sagen ja ganz klar, die Kirche, das sind Menschen und es ist nicht das Gebäude. Und dennoch geht man zur Kirche, weil es tatsächlich nicht bedeutet, dass man nur alleine unterwegs ist im Glauben, sondern dass man gemeinsam auch unterwegs ist. Und da ist ja eigentlich das Allermindeste, dass man sich einmal in der Woche trifft. Ja, das ist ja schon viel zu wenig, merken wir ja. Aber das ist etwas, was große Bedeutung hat. Und offensichtlich schon als die Kirche 20, 30 Jahre alt war, also im Saft, ja, im besten Alter irgendwie damals, da war das so, dass manche sich schon die Kirche, dass sich manche angewöhnt haben, sich die Kirche abzugewöhnen. Ist doch interessant, ist doch spannend. Das ist gar keine postmoderne Frage. Allerdings hat man das damals ein bisschen anders gesehen. Damals kam man nicht auf diese Idee, sich die Frage so zu stellen, wie wir sie heute uns stellen. Ich will ja glauben, aber Kirche brauche ich nicht. Also auf die Idee wäre man damals nicht gekommen, dass die Leute gesagt hätten, ja, es ist möglich, ich kann glauben, ich kann eine Beziehung mit Jesus haben, aber ich kann nicht Teil der Kirche sein. Auf die Idee wären die nie gekommen. Interessanterweise im Hebräerbrief sehen wir in dem, auch gerade im selben Kapitel 10, sehen wir dieselben Aussagen. Hier wird gesagt, hey, bleibt den Gottesdiensten nicht fern. Und dann in Vers 39 heißt es, doch wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen und verloren gehen. Wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und das ewige Leben gewinnen. Also im selben Kapitel, wo es darum geht, immer wieder Teil auch der Gottesdienste zu sein, geht es auch ganz stark darum, den Glauben generell nicht über Bord zu werfen, weil das für die ersten Christen ganz viel miteinander zu tun hatte. Ja? Also das war ein Zeichen eigentlich dafür, dass du dabei bist, dass dein Glaube abnimmt und kaputt geht und du am Ende alles hinschmeißt, wenn du auch nicht mehr Teil der Gottesdienste bist. Und so. Für die war das damals das sehr eng zusammen. Für uns ist es heute nicht mehr so. Wir haben das Gefühl, das geht wunderbar. Ich kann meinen Glauben leben, ich kann mir meine Predigten online ziehen und so weiter. Ja. Und dann passt es, oder? Ich meine, so ein bisschen ist das wie ein Mann, der verheiratet ist, aber statt mit seiner Frau zu schlafen, nur Pornos anschaut. Ja, ich habe eine Gemeinde, aber das Coole, die Predigten und so weiter, die hole ich mir von den guten Leuten, nicht von dem schrecklichen Pastor da vorne und so weiter. Ich habe mal einen harten Vergleich jetzt genommen, ja, aber ein bisschen ist es manchmal so dieses Moderne, dass wir das irgendwie so trennen voneinander. Aber das gehört zusammen, ja, das gehört zusammen, der Glaube und auch die Kirche, die Gemeinde. So, und da habe ich euch jetzt ein wunderbares Bild mitgebracht, okay? Das ist der Glaube. Und wenn wir jetzt aus dem Glauben das G, das L und das BE rausnehmen, was haben wir denn dann? Genau, au. So, und das ist genau meine Botschaft heute Morgen. Das G steht nämlich für gewaltige Kraft. Das L steht für den Leib Jesu und das BE steht für die Behausung. Mir ist kein anderes Wort eingefallen. Die Behausung des lebendigen Gottes, okay? Ja, so, das ist nämlich alles die Kirche. Die Kirche ist eine gewaltige Kraft. Die Kirche ist der Leib, der Körper von Jesus. Und die Kirche ist das Zuhause Gottes. Und wenn wir das wegnehmen, dann bleibt das Au. Okay? Und deswegen ist meine Botschaft eigentlich heute Morgen an dich nur eins, dass du wieder neu verstehst. Der Glaube ohne Kirche tut weh. Der Glaube ohne Kirche tut weh. Und da will ich jetzt mal mit dir in die einzelnen Punkte reingehen. Nummer eins. Kirche ist und hat eine gewaltige Kraft. In ihr lebt eine gewaltige Kraft. Nicht per se, nicht weil sie Kirche ist, nicht weil sie irgendwo als Kirche eingetragen ist und so weiter. Nein, sondern wenn natürlich wirklich diese Kirche aus lebendigen Christen besteht, aus Menschen, die wirklich eine Beziehung mit Jesus zu haben. Wenn Kirche ein Ort ist, wo Menschen zusammenkommen, die mit Jesus unterwegs sind, dann hat Kirche eine gewaltige Kraft. Wenn Kirche ein Ort ist, wo man sich nach der Kraft Gottes, nach der Gegenwart des Heiligen Geistes, nach wirklich seinem übernatürlichen Leben ausstreckt, dann hat sie eine gewaltige Kraft, die unvergleichbar ist mit allem anderen, was du auf dieser Erde findest. So, das ist die Botschaft. Und da habe ich euch einen Bibelvers mitgebracht oder mehrere. Und zwar Epheser 1, 18 bis 20 ist für mich nach wie vor die faszinierendste Aussage über die Kraft, die in der Kirche ist. Und da heißt es, er öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welches unvorstellbar reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Übrigens auch da. Euch die Augen, damit ihr seht, worauf ihr hoffen könnt. Die ganzen Verheißungen Gottes sind gar nicht für dich persönlich, nur einzeln, sondern für dich zusammen mit mir und Roman und den anderen allen hier. Ja? Für die Gemeinschaft sind die Verheißungen. Okay, so, ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden in uns, nicht in dir einfach nur, es ist schon cool, das so zu wissen, wirkt. Ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Wow. Ich muss mir kurz mal einen Zettel zusammenfalten und in meine Hosentasche stecken, den brauche ich gleich noch. Ich will euch ein bisschen neugierig machen, aber es kommt dann. Okay. Also einfach mal nur die Aussage, hey, ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Und dann diese krasse Aussage, es ist dieselbe gewaltige Kraft, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Wow, mit dieser Fülle, mit dieser Kraft, mit dieser Herrlichkeit, mit dieser Schönheit ist die Kirche erfüllt. Wie krass ist das denn? Und deswegen wäre es doch komisch, wenn ich sagen würde, naja, ich will glauben, aber die Kirche brauche ich nicht. Ja, logisch, kannst du machen, aber das ist wie wenn du sagst, ich schiebe mein Auto lieber, als dass ich Benzin reintue. Ja? Das ist ungefähr dasselbe. Und es ist auf Dauer nicht wirklich cool. Es ist mal cool, haben wir mal gemacht, sind wir alle hinten drauf gesprungen, einer saß dann und wir haben einen Berg runter so, saßen auf dem Auto auf dem Dach und so weiter. Das war mal nett, ja, aber wenn du jetzt irgendwo hin willst wirklich oder wenn du ein Ziel hast, was ein bisschen weiter weg ist, es macht keinen Spaß, dein Auto die ganze Zeit zu schieben, ja. Und Kraft ist eben dann da, wenn wir zusammenkommen, die wir glauben, okay. Und weißt du, das finde ich auch nochmal spannend. Jesus sagt zum Beispiel in Markus 16, Vers 17, ich habe jetzt mal die Hoffnung für alle Übersetzung, da heißt es, den Glaubenden, also wieder Mehrzahl, werden Wunder und Zeichen folgen. Ich habe es mal so formuliert, hey, den Glaubenden werden Wunder und Zeichen hinterherlaufen. Und auch das ist tatsächlich wieder etwas, was uns insgesamt gegeben ist. Ja, Gott gebraucht dann Einzelne am Ende. Aber ich sage dir, es hat ganz viel damit zu tun, dass sie Vollmacht von Gott bekommen, dass sie Teil der Kirche sind. Und sie wissen oft gar nicht, auch die Männer und Frauen, die Gott auf eine gewaltige Art und Weise gebraucht, die wissen oft gar nicht, wie sehr diese Kraft eigentlich davon kommt, dass sie Teil einer Gemeinschaft sind. Ja, dass andere für sie beten, dass andere für sie einstehen, dass andere sie korrigieren, dass andere ihnen Feedback geben, dass andere sie unterstützen und so weiter. Das ist immer ein Gemeinschaftsprojekt. Und übrigens wird auch gesagt, dass die Glaubenden in Markus 16 auch übernatürlich beschützt werden, ja. Und ich glaube, auch da ist es für uns immer wieder so wichtig zu wissen, dass auch die Kirche, die Gemeinde für uns alle ein Schutzraum ist, ein geistlicher Schutzraum. Das ist da, wo Menschen für uns beten. Das ist da, wo Menschen vielleicht mitkriegen, wenn ich irgendwie anfange, komisch zu ticken und komisch zu denken. Und sie reden mit mir, sie fragen mal nach. Oder es ist der Ort, wo ich auch einen Rat bekommen kann und wo, keine Ahnung, ich auch lernen kann, was vielleicht verschiedene Aussagen in der Bibel bedeuten. Es ist deswegen auch ein geistlicher Schutzraum, weil ich in einem gesunden Umfeld dort aufwachse und weil Gott eben seine geistliche Kraft dort auch besonders hineingibt, wo wir alle zusammenkommen. Und dann bin ich viel stärker und viel bewahrter als alleine. Und auch in 1. Korinther 12 und auch 14, wo Paulus von diesen geistlichen, übernatürlichen Gaben spricht, ja, dass er uns Worte gibt, wo wir Situationen erkennen und einschätzen können. Worte, wo wir Weisheit bekommen für bestimmte Menschen oder wo wir Glauben bekommen, der übernatürlich ist, wo sogar Heilungen geschehen durch uns. Das alles ist der Kirche, der Gemeinde und auch ganz stark dem Gottesdienst versprochen und nicht einfach dir zu Hause in deinem Wohnzimmer, während du auf den Bildschirm schaust von irgendeinem Prediger. Das sind ja coole Möglichkeiten, wenn man nicht in den Gottesdienst gehen kann, oder? Dann ist es ja klasse. Aber wenn du Teil der Kirche sein kannst, wirklich zum Anfassen, die Menschen siehst, mit ihnen lachst, mit ihnen weinst und so weiter, das ist doch wohl viel, viel cooler. In 1. Korinther 1, Vers 7, da sagt Paulus schon den Korinthern ganz am Anfang, ihr habt keinen Mangel an irgendeiner Gabe. Wow. Hey, wir haben keinen Mangel an irgendwas, was Gott uns geben will, wenn wir Teil der Kirche und der Gemeinde sind. Alleine hast du nicht genug. Das, was Gott dir alleine gegeben hat, reicht nicht, okay? Und übrigens auch das, was Gott dir geschenkt hat, wo willst du es dann weiterschenken, wenn du nicht Teil von der Gemeinschaft bist? Und wo bekommst du denn selber Geschenke auch in Form von Menschen, wenn du nicht Teil der Kirche bist? Also, wenn du dir mehr Kraft für dein Leben wünschst, dann mach dir eins bewusst, Gott hat keine Lust auf deinen geistlichen Ego-Trip. Das unterstützt er gar nicht so. Da will er seine Kraft gar nicht so rein investieren. Gott will, dass du Teil seiner Familie wirst. Dein einzelnes Gebet hat nicht dieselbe Kraft wie unser gemeinsames Gebet. Das ist nur ein Beispiel von ganz viel. Und deswegen würde ich dich so ermutigen, dass du sagst, boah, Gemeinde, das ist der Ort, wo Gottes Kraft fließt, deswegen will ich dabei sein. Wir waren als Familie mit Castells an den Sankenbach-Wasserfällen. Also es sind nicht gerade die Niagara-Fälle, aber da floss Wasser. Ja? Und dann haben wir standen irgendwann unten da, wo ein Teil von diesem Wasserfall angekommen ist und sich in so ein Becken gesammelt hat. Und plötzlich, es floss immer so gleichmäßig und plötzlich kam plötzlich ein viel größerer Strom. Und wir haben gedacht, hey, was ist da los? Wie kann das sein? Was ist da passiert? Dann sind wir weiter hochgelaufen und dann kamen wir eben an eine Stelle weiter oben an dem Wasserfall und haben wir gesehen, da gab es so eine Holztür, die man mit so einem langen Hebel, mit so einer langen Holzstange hoch und runter bewegen konnte. Das heißt, man konnte das stauen, dass nur ein bisschen noch durchgeflossen ist unten, ja, und man konnte es dann auch hochmachen und dann ist viel mehr durchgeflossen. Und ich kann dir sagen, das war sichtbar für uns alle ein großer Unterschied, wenn du die Türe aufgemacht hast, ja. Boom, dann floss ein richtiger Wasserschwall raus, hat eine ganz andere Kraft entfaltet. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr cooles Bild, auch für die Gemeinde, ja. Du kannst natürlich immer diese Tür unten lassen und sagen, ich mache alles alleine, aber dann hast du nicht dieselbe Kraft, wie wenn die Tür aufgeht, weil du Teil der Kirche bist. Dann habe ich noch ein Bild mitgebracht. Ich habe jetzt festgestellt, der Roman und der Sven, die werden demnächst hier beim Mud Race mitmachen. Ich fange jetzt auch schon an zu trainieren. Mud Race, Tough Mudder ist das hier in dem Fall. Da robbst du dich durch Flammen, durch Wasserbecken, über irgendwelche Hindernisse, kilometerlang. Und dieses Rennen ist halt so, du wirst nass, du wirst dreckig, musst trotzdem weiterlaufen. Und es gibt ganz viele Hindernisse, wo dieser Parcours einfach so gemacht ist, dass du es nicht alleine schaffen kannst. Es geht einfach nicht. Und das zum Beispiel ist sowas, du denkst, hey, da komme ich doch hoch. Aber wenn du nass bist und matschig bist und so weiter, du kommst hier nicht mehr alleine hoch. Deswegen seht ihr, was die hier machen. Die fangen an, eine Leiter zu bauen, dass dann der Erste hochgeht. Das sind nämlich immer Teams, die da laufen. Und der hier, da ist sein Team schon oben, der rennt als Letzter hoch, ja. Und die fangen ihn dann und ziehen ihn dann hoch, weil alleine würde es nicht funktionieren. Und soll ich dir was sagen? Der Glaubensweg, der Parcours des Glaubens ist von Gott genauso eingerichtet, dass du es nicht alleine schaffst auf Dauer. Sondern es geht darum, dass du mit Menschen unterwegs bist. Dass du Menschen hilfst und dass andere Menschen auch dann für dich da sind. Und ich finde, das ist immer ein Geben und ein Nehmen. Und weißt du, ganz oft höre ich Unzufriedenheit und die Leute sind nicht für mich da und keiner kümmert sich um mich. Und ich muss manchmal auch echt deutlich dann werden und sagen, tut mir leid, aber du bist selber schuld. Es gibt nicht nur eine Bringschuld irgendwie von allen anderen, es gibt auch eine Hohlschuld. Hey, verstehst du, wie sollen Menschen für dich beten, wenn du nie ehrlich wirst und mal sagst, was in deinem Leben da ist und nicht einfach mal sagst, Hilfe, ich brauche jetzt jemanden. Ja? Ich finde, das ist so wichtig. Ja, wir wünschen uns alle, dass man es einfach sieht und dass es alle merken und mitkriegen und so weiter. Und ich weiß, wir wollen auch aufmerksam sein. Wir wollen auch in die Gesichter von Leuten gucken und die wollen auch die Schultern anschauen, oh, lässt sie hängen und so weiter. Ist alles klar, das weiß ich. Hey, aber du kannst nicht erwarten, dass jemand dich anschaut und alles über dich weiß. Okay? Und das Gleiche ist immer, finde ich, auch wenn du sagst, ja, ich habe niemanden in der Gemeinde, ich habe keine Beziehung und so weiter. Und wenn ich dann frage, zurückfrage, in Teil welcher kleinen Gruppe bist du eigentlich? Oh ja, bin gar nirgendwo, von keiner Gruppe bin ich Teil. Das heißt, da sind gar keine Menschen, mit denen du dich auch mal unter der Woche triffst oder so, ja, die ein bisschen mehr von dir wissen. Die ein bisschen eine engere Beziehung mit dir aufgebaut haben. Und dann wird es natürlich schwierig, dass Leute dir auch von sich aus begegnen können, dass sie wissen von deiner Prüfung, die du gerade hast, ja, in der Schule oder irgendwas und die für dich beten können. Oder dass sie wissen von der Herausforderung, die du gerade körperlich hast und sie fragen nach. Oder dass sie wissen von dem Vorstellungsgespräch und sie rufen dich einen Tag später an und fragen, wie ist es gelaufen und so weiter. Das funktioniert eben nur, wenn man sich ein bisschen näher kommt. Ja? Und von daher ist es für mich ein wichtiger Punkt zu sagen, hey, komm auch selber. Und wisst du, von unserer Gemeinde, vom System her funktioniert es so, im Grunde, wenn du pastoral betreut werden musst, musst du Teil einer Kleingruppe werden. Weil wir sagen, das läuft darüber, weil das einer alleine sowieso nicht kann. Und die Ältesten insgesamt können das auch nicht alleine. Wir müssen gegenseitig füreinander Hirten sein. Das ist das Entscheidende. Und deswegen will ich dich ermutigen, hey, wäre doch wirklich Teil von dieser krassen Herde. Zweiter Punkt, der Leib Jesu. Da habe ich auch einen Bibelvers mitgebracht. Gemeinde, Jesus sagt, Gemeinde ist mein Körper. Wow, das ist quasi das, wie ich am allermeisten wirke, auch in dieser Welt, durch meine Gemeinde, durch meinen Körper. Natürlich, bei Jesus, das sprengt es das Bild ein bisschen und er tut auch was auf eine andere Art und Weise. Er begegnet auch Menschen übernatürlich, wo überhaupt niemand, der zu einer Gemeinde oder zu einer Kirche gehört, dabei ist. Das passiert alles und er tut auch etwas in uns, ja, wo wir sagen, das ist irgendwie auch ohne das, was vielleicht jetzt ich konkret mit einer Kirche verbinden kann. Ist schon klar, aber vielleicht liegt es daran, dass die Kirche gebetet hat, dass Menschen zum Glauben kommen und du kriegst nur diesen Link nicht hin. Aber Leib Jesu ist schon eine krasse, steile Aussage. Nochmal Epheser 1, da heißt es wirklich, sie, die Kirche, die Gemeinde, ist sein Leib. Der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Wie genial! Kirche ist der Body Mass Index von Jesus Christus. Ja, das finde ich doch absolut abgefahren. Der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Nicht ein bisschen was von ihm, nicht nur 2%, seine ganze Fülle. Sein Charakter, seine Kraft, seine Art zu denken, sein Mut, seine Leidenschaft, seine Lebensfreude, seine Vergebungsbereitschaft, seine Wahrheit, seine Vielfalt, sein Erfindungsreichtum, all das soll in der Kirche zum Ausdruck kommen. Und nach all dem dürfen wir uns auch hier in der Gemeinde ausstrecken. Und wenn wir das so miteinander anschauen, merken wir, wie abgefahren das Potenzial ist, was Gott in das hier alles reingelegt hat und in die Gemeinde und die Kirche auch weltweit hineingelegt hat. Und jetzt stell dir mal vor, du bist auf einer Hochzeit. Hey, seid ihr so spontan und könnt mir spontan ein romantisches Lied bei Spotify oder so anmachen? Ich brauche jetzt gerade was, keine Ahnung. All of Me von John Legend oder sowas. Ja, das finde ich wunderbar, das Lied. Joel könnte es vielleicht auch singen, aber ich glaube, der ist zu müde gerade. Ich warte kurz. Stell dir vor, wir sind gemeinsam auf einer Hochzeit. Und dann ist da der Ehemann, ja, und der ist dran mit seinem Eheversprechen. Und ich meine, Männer sind mit Worten, ja, er hat sich aber echt Gedanken gemacht und so weiter. Was kann ich sagen? Was kann ich sagen, wie ich sie sehe? Und was kann ich einfach an Positiven ihr gegenüber ausdrücken? Wie kann ich ihr meine Liebe irgendwie gestehen in diesem Eheversprechen, in diesem Liebesbekenntnis? Und er ist so krass nervös, wie er noch nie war, vor all den großen Projekten in der Firma oder vor seiner Abschlussarbeit im Studium oder vor was auch immer, ja. Er steht da, seine Hände sind schon irgendwie voller Schweiß und sein ganzer Körper und er hat schon Taschentücher parat und so weiter. Und auch die Frauen fangen schon an, in den Hosentaschen jetzt zu graben, weil sie wissen, jetzt wird es romantisch, ich werde gleich weinen und so weiter. Und er holt diesen Zettel aus der Tasche. Ich schreck die Zeit ein bisschen. Habt ihr ein Lied? Okay, hau raus, mach an. Und dann fängt er an, okay? Meine Geliebte, deine Persönlichkeit begeistert mich. Du bist die stärkste und leidenschaftlichste Frau, die ich kenne. Ich feiere es, dass wir uns gemeinsam über diese Welt kaputt lachen können. Ich liebe es, mit dir zu träumen. Ich bin unendlich dankbar für die vielen Momente, in denen du mich aufgefangen und mich ermutigt hast. Kein anderer Mensch glaubt so an mich wie du. Niemand fordert mich so heraus wie du. Es gibt keine Stimme, die ich so gern höre wie deine. Mit keinem anderen kann ich so auf Augenhöhe diskutieren wie mit dir. Ich freue mich darauf, mit dir alt zu werden. Jetzt müsst ihr die Musik ausmachen. Bis dahin war es wirklich so gemeint. Aber wir könnten uns ungefähr vorstellen, dass die Romantik ganz schnell zu Ende wäre, wenn ich dann sagen werde, übrigens freue ich mich besonders, mit dir alt zu werden, weil ich dann immer schlechter sehe. Ja, denn dein Anblick ist für mich kaum zu ertragen. Ja? Dein Gesicht ist schrecklich, dein Körper unförmig. Manchmal frage ich mich, bist du ein Mensch oder bist du ein Nilpferd? Ja, also, ich glaube, meine Frau ist eine der wenigen Frauen, wo ich das machen kann, weil sie weiß, wie begeistert ich von ihrem Körper bin. Ja? Hey, wir würden verstehen, wie direkt alle Romantik dahin wäre. Und wie unglaubwürdig würde ich das wäre für eine Frau, wenn ich sage, ich liebe alles an dir, nur deinen Körper finde ich so schrecklich. Oh, ich wünsche mir, ich wäre blind oder so. Ja? Da merken wir, das passt nicht, oder? Wir würden so ein Liebesgeständnis würden wir niemanden abnehmen. Und wir sagen würden, bitte häng dir ab sofort immer eine Decke über den Kopf, ja. Oder lass uns in ein Haus ohne Fenster ziehen, damit da immer dunkel ist oder sowas, ja. Also das alles. Ich sag das mal bewusst so krass. Aber weißt du, wir machen ja ständig das mit dem Körper von Jesus. Oder? Sagen, Jesus, ich liebe alles an dir. Ich liebe es, die Evangelien zu lesen. Diese Geschichten, wie du gehandelt hast. Deinen Mut, deine Leidenschaft, deine Klarheit, deine Wahrheit. Ich liebe es, was du an Kraft und an Identität in mein Leben bringst. Ich bin dir so dankbar, dass du mir die Schuld vergibst, dass du mich annimmst. Ich bin so glücklich, dass du mir ewiges Leben gibst. Aber bitte, bleib mir doch vom Leib mit deinem Körper. Lass mich doch bitte in Ruhe. Ja? Das kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Wir merken einfach, wie unlogisch das wäre, okay? Das wäre absolut strange. Das wäre absolut komisch. Und deswegen will ich dich ermutigen, dass du mal ganz neu darüber nachdenkst, dass die Gemeinde wirklich der Körper von Jesus ist. Da, wo alles konkret wird. Und ich glaube, Jesus wird sich nicht geliebt fühlen, wenn du die Gemeinde, in die du hineingestellt bist, nicht liebst. Das wird er ganz komisch finden. Im Johannesbrief heißt es doch mal, wie kannst du sagen, dass du Gott liebst, aber den Bruder, den du siehst, den liebst du nicht. Wow, abgefahren. Wir kommen zum dritten und letzten Punkt. Die Behausung des lebendigen Gottes. Auch da haben wir einen krassen Bibelvers. Da heißt es, Christus hat den Tod auf sich genommen und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. Durch seinen geopferten Leib hat er uns einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Ich finde das auch spannend. Ja? Jesus hat durch seinen körperlichen Leib alles getan, um die Menschen zu retten. Dadurch rettet er uns. Und durch seinen Leib, durch seinen Körper, die Gemeinde, will er jetzt, dass diese rettende Botschaft zu allen Menschen kommt. Ist interessant. Jesus handelt irgendwie immer durch seinen Leib, durch seinen Körper. Und jetzt kommt es. Bis jetzt war es Vergangenheit, was hier über Jesus gesagt wurde. Das ist, was er getan hat. In der Vergangenheit hat er mit seinem Körper das Entscheidende vollbracht. Sein Körper war eigentlich der Vorhang, der buchstäblich zerrissen werden musste am Kreuz, damit Menschen wieder eine Beziehung mit Gott haben können. Dass der Vorhang auch im Tempel zerrissen worden ist, das war eigentlich gar nicht das Entscheidende. Ja? Das war sozusagen nur das Gegenbild in diesem sichtbaren Tempel und Heiligtum. Aber eigentlich ist Jesus selber der Tempel und indem sein Leib zerrissen wird, wird der Zugang frei zu Jesus. Und das ist also in der Vergangenheit passiert. Jetzt ist doch mal die Frage, was macht Jesus eigentlich jetzt? Und jetzt wechselt der Autor des Hebräerbriefs in die Gegenwartsform und er sagt, er ist unser Hohepriester und er herrscht nun über das Haus Gottes. Also was macht Jesus jetzt gerade? Er herrscht über das Haus Gottes, über die Behausung des lebendigen Gottes. Ist das nicht interessant? Und was ist jetzt dieses Haus? Und das erfahren wir, oh, da war es schon zu Ende, da habe ich es gar nicht drauf. Lassen wir das dann mal. Lassen wir das mal da. Es steht dann in Hebräer 3, Vers 6, musst du dir jetzt aufschreiben, weil ich habe es nicht dabei. Da heißt es, Christus dagegen, da wird Jesus mit Mose verglichen, wer ist cooler, wer ist stärker und es ist ziemlich eindeutig, wer hier gewinnt. Und da heißt es, Christus dagegen ist Gottes treuer Sohn und Herr über Gottes Haus. Da taucht es wieder auf. Und jetzt kommt es, dieses Haus sind wir. Seine Gemeinde. Wenn wir bis zum Ende entschlossen und freudig auf Christus vertrauen und uns durch nichts von der Hoffnung abbringen lassen, die unser Glaube uns schenkt. Übrigens ist dieser Vers so interessant. Wir wollen manchmal trennen Glaube und Kirche. Und hier in diesem Vers, den ich gerade gelesen habe, merken wir, es geht eigentlich gar nicht. Wenn wir bis zum Ende entschlossen und freudig auf Christus vertrauen, also glauben, dann sind wir automatisch seine Gemeinde. Und deswegen wäre es cool, wenn du dich auch da konkret dafür entscheiden würdest und sagen würdest, ja Jesus, ich will das auch. Und weißt du, das Haus, von dem hier gesprochen wird, das Haus überhaupt im Griechischen, Oikos, das hat immer so den ganzen Haushalt gemeint. Ja? Das war alles, was einer besaß und alle Menschen, die zu dem Haus von jemandem gehört hatten. Über diesem Oikos gab es immer einen Vater, natürlich damals in der damaligen Kultur, der Herr dieses Hauses war. Und Jesus ist jetzt selber hier der Herr dieses Hauses und wir gehören dazu. Aber zu diesem Haus gehört auch alles, was Jesus besitzt. Ja, noch viel mehr ein Grund, dass ich sage, ich bin dabei. Ich bin gerade müde, aber ich gehe zum Gottesdienst. Weil ich sage, hey, dort ist alles, was Jesus hat und was ich erfahren und genießen kann, so von diesen geistlichen Geschenken, die Jesus für mich hat. Und gleichzeitig heißt Oikos auch eben, das ist nicht nur das Haus, sondern auch der Haushalt, das ist auch die Familie, die Personen, die dazugehören. Und es ist ganz schwierig, zu Jesus zu sagen, ich mag dich, aber deine Familie kann ich nicht leiden. Das kannst du zu mir sagen, aber da werden wir keine Freunde sein. Also wenn du sagst, du magst mich, aber du kannst meine Familie nicht leiden, dann passt das nicht. Wir hatten neulich Freunde bei uns zu Hause und die haben das auch gesagt. Sie hatten so ganz viele Freundschaften, zum Teil ganz langjährige Freundschaften. Und irgendwann haben sie Kinder bekommen, aber die meisten ihrer Freunde nicht. Und plötzlich waren ihre Freunde dann manchmal genervt von den Kids, die dann beim Grillen dabei waren. Oder wenn man was unternommen hat, dann ist es immer schwierig. Ja? Die Kids sind immer langsam, die Kids meckern immer, die Kids werfen sich auf den Boden. Die Kids wollen immer was Süßes und so weiter. Und so. Ja, unsere nicht, aber wir haben davon gehört, dass es bei anderen so sein soll. Pastorenkinder werden mit göttlicher Salbung geboren. Die sind gleich von Anfang an perfekt. Verstehst du? Und sie sagen, hey, diese Freundschaften haben sich ein Stück weit zerschlagen. Das geht nicht. Ich kann nicht so eine Freundschaft leben, wenn ich das Gefühl habe, meine Familie wird abgelehnt. Und ich glaube, so ist es eben auch mit Jesus. Also, mir geht es eigentlich heute Morgen nur um diesen Gedanken, mal zu highlighten, wie großartig das ist, was Jesus in die Kirche hineingelegt hat. Denn die Kirche, das ist der Ort, wo Gottes Kraft in Fülle da ist. Die Kirche ist der Körper von Jesus. Und die Kirche ist auch der Haushalt, da wo der Besitz von Jesus ist und wo die Familie von Jesus ist. Und deswegen will ich dich einfach ermutigen zu sagen, hey, lieb doch einfach die Gemeinde. Lieb doch einfach das, was Jesus so teuer und wichtig ist. Und entscheide dich mal wieder ganz neu, ein fester und stabiler Teil davon zu sein. Ich will das Lobpreisteam nach vorne bitten. Lass uns mal das Lied gleich noch singen. Herr, öffne uns die Augen. Und ich will euch einfach ermutigen, dass ihr jetzt mal kurz in diesem Lied wenn ihr merkt, das ist für euch dran, dass ihr die Gelegenheit nutzt und sagt, Gott, ich merke gerade, dass ich Gemeinde, und zwar konkret auch dieser Gemeinde, wenn du Teil dieser Gemeinde bist, dass ich diese Gemeinde nicht so wertgeschätzt habe, wie du es offensichtlich tust. Und dann will ich dich einladen, dass du Buße darüber tust. Denn glaub mir, es steht etwas zwischen dir und Gott, wenn du sein Haus nicht liebst, wenn du sein Leib nicht liebst und wenn du die Kraft nicht schätzt, die er in die Gemeinde hineingelegt hat. Und wie wäre es, wenn wir mal ganz neu heute wieder sagen würden, frei nach Ed Sheeran, I'm in love with the shape of you. Ja, ich liebe deinen Körper, Jesus. Ich liebe deinen Leib. Ich liebe das, was du uns als Familie gegeben hast. Ich will dich einfach einladen, dass du jetzt reagierst. Und wenn du heute auch ganz neu gemerkt hast, welches Potenzial in der Kirche steckt, dann direkt nach dem Gottesdienst, in der Pause, zapf's doch an. Such dir doch Menschen, die mit dir beten. Such dir doch Menschen, die du teilhaben lässt an der Durchstrecke, wo du gerade durchgehst. Oder sei doch mal selber jemand, der sagt, boah, ich will ein Geschenk sein jetzt für irgendjemand in dieser Pause. Ich will irgendwas Nettes sagen. Ich will irgendwie sagen, mal zu jemandem sagen, ich bin so dankbar, dass es dich hier gibt. Ich bin so dankbar für das, was du hier tust. Ich bin so dankbar, dein Gesicht hier jeden Sonntag zu sehen. Es ist cool, dass wir eine Familie sein dürfen.